Generationen von Schülerinnen und Schülern haben ein falsches Bild bekommen. Siegfried Lenz' Deutschstunde wurde jahrzehntelang im Schulunterricht gelesen und gedeutet. Allerdings hat es den Maler, den der Schriftsteller in seinem Roman beschrieb, so nie gegeben. Emil Nolde, das Vorbild für die Romanfigur, reihten die Nazis zwar in ihre umfangreiche Galerie der Feindbilder ein, Emil Nolde selbst teilte allerdings die Ideen der Nazis, ihren Antisemitismus, ihre Verachtung für die künstlerischen und intellektuellen Leistungen jüdischer Mitbürgerinnen und Bürger und jüdisches Leben. Nolde war Nazi bis zum Schluss. In Berlin öffnet heute eine Ausstellung Emil Nolde, eine deutsche Legende der Künstler im Nationalsozialismus, im Museum für Gegenwartskunst im Hamburger Bahnhof. In dieser Ausstellung wird auch Noldes Gemälde Brecher von 1936 gezeigt. Das Bild hing zusammen mit einem anderen Werk Noldes als Leihgabe im Arbeitszimmer von Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin möchte beide Werke nicht zurückbekommen. Emil Nolde ist aus dem Kanzleramt verbannt, in das Helmut Schmidt ihn einst hineingeholt hat. Und vor dieser Sendung haben wir mit dem Münchner Historiker Professor Michael Wolfsohn das folgende Gespräch aufgezeichnet. Guten Tag, Herr Wolfsohn.
Guten Tag, Herr Heinemann und unseren Hörern.
Die Berliner Ausstellung trägt den Titel Emil Nolde, eine deutsche Legende, der Künstler im Nationalsozialismus. Wie ist die Legendenbildung zu verstehen?
Das ist bei Siegfried Lenz personalisierbar, aber die allgemeingesellschaftlichen Mechanismen sind dabei interessant und ich erlebe das jetzt am eigenen Leibe sozusagen mit meinem Buch über Willy Brandt, wo ich diverse Legenden bezüglich seiner Geschichts- und Judenpolitik widerlege. Es ist so, dass es immer einen Kreis gibt von denen, die gerne ihren, ich sag mal, Gott weiter als Gott oder als Götzen verehren wollen und meinen, dass eine große Persönlichkeit sozusagen eine vollkommen reine Weste haben müsste. Das ist vollkommen illusorisch gedacht, sehr sympathisch, aber völlig unrealistisch. Dann gibt es diejenigen, die sowieso nichts wissen wollen und dann gibt es drittens schließlich diejenigen, die ganz bewusst leugnen, ignorieren, den Kopf in den Sand stecken. Also das ist ein allgemeiner Mechanismus, betrifft nicht nur Nolde, wir kennen das auch in Bezug auf Günter Grass, der für viele immer noch moralisch auf dem Denkmalsockel steht. Wir kennen das in Bezug auf den bedeutenden bundesdeutschen Historiker Theodor Schieder und.
Wie geht es Historikern wie Ihnen, die Legenden demaskieren?
Ja, da gibt es natürlich auch einen kollegialen Druck, das heißt die verschiedenen Schulen, noch genauer die Schüler, die demjenigen, um den die Legenden gestrickt wurden, einiges zu verdanken haben. Und wenn das rauskommt, dann meinen sie, in Klammern irrtümlich, dass das auch auf sie überschwappen würde. Also das sind im Grunde genommen Mechanismen, die auf mangelnde, um ein Modewort zu gebrauchen, Zivilcourage hinweisen, aber jeweils eigene politische, persönliche oder ideologische Interessen abdecken.
Herr Wolfsohn, wie sollte man mit dem künstlerischen Werk eines überzeugten Nazis und Antisemiten umgehen?
Also zunächst einmal reden wir ja vom künstlerischen Werk. Das heißt also, hier zählt die Kunst. Und zur Kunst gehört die Tatsache, dass Kunst von Menschen gemacht wird. Kein Mensch entspricht dem Idealbild vom perfekten Menschen. Das bedeutet konkret auf Emil Nolde zu zeigen, was diese Bilder sind. Und die Bilder sind einfach großartig, die meisten jedenfalls. Und zugleich auf eine Art und Weise, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf hinzuweisen, dass dieser Künstler ein gebrochenes Verhältnis zur Moral im Allgemeinen oder zum Nationalsozialismus hatte oder wozu auch immer. Das kann man mit den Ausstellungsmöglichkeiten, die nicht zuletzt der Hamburger Bahnhof hat, und daher heißt es ja Legende, und das könnte man, um es ganz politisch jetzt zu wenden, auch aufs Bundeskanzleramt beziehen, denn wir wissen ebenso wie unsere Hörer, dass die Bundeskanzlerin justament wenige Tage vor dieser Ausstellung die Nolde-Bilder hat abhängen lassen. Also das ist ein bisschen viel von Tugendhysterie, würde ich sagen.
Das heißt, Sie sehen das nicht, dass sie das zurecht gemacht hätte?
Darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein und zur Demokratie gehört eben die Gegensätzlichkeit der Meinungen. Aber zur Tatsachenfindung gehört auch, dass Emil Nolde ein ganz bedeutender deutscher Künstler gewesen ist und dass viele bedeutende deutsche Künstler, viele bedeutende deutsche Denker gebrochen gewesen sind in dem, was für uns heute geltende Moral ist. Ich denke beispielsweise an Luther. Wir haben im Jahre 2017 das Lutherjahr gefeiert. Luther war ein ganz schlimmer Antisemit, der bis hin zur Verbrennung von Juden plädiert hat. Soweit ist er Nolde nicht gegangen. Also man kann auch im Bundeskanzleramt dann zeigen, ja, ein großer Künstler, aber ein ganz schwacher Mensch. Da muss man keine Ausstellung machen. Aber diese Gebrochenheit deutscher Geschichte, zu der sollte man sich bekennen und nicht zuletzt im Bundeskanzleramt, egal wer dort sitzt. Und ich finde, das ist im Grunde genommen die bequemste Art, sich der Geschichte zu entledigen.
Nur ist das Kanzleramt kein Museum. Kann man ausländischen Besuchern zumuten, auf die Werke von Nazis und Antisemiten schauen zu müssen, wenn sie bei Angela Merkel Station machen?
Das ist ja keine Zumutung, sondern es ist ein Bekenntnis zur Gebrochenheit deutscher Geschichte. Kanzlerin A, B oder C oder Kanzler A, B oder C kann sagen, seht her, ich weiß, dieser Maler war ein ganz schrecklicher Rassist und Antisemit. Wir sind das Kontrastprogramm zu jener Ideologie, aber er war ein großer Künstler. Und da sind wir mitten in der Vielschichtigkeit nicht nur des individuell menschlichen Seins, sondern des kollektiv menschlichen Seins und des nationalen Seins. Und genau darum geht es doch. Geschichte ist nicht nur eindimensional, sondern mehrdimensional. Und mich stört ganz schrecklich, dass wir so etwas wie eine korrekte Einheitsmeinung Deutschlands haben, also eine KED, nicht mehr die SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, sondern den korrekten, ich füge hinzu, Einheitsbrei Deutschlands. Und das ist so anti-intellektuell, wie man überhaupt nur sein kann.
Wo liegt denn für Sie die Grenze des Zeigbaren?
Na, auf jeden Fall sind Nolde-Bilder zeigbar. Es ist sicherlich nicht angebracht, den sozusagen Vorzeigekünstler der Nationalsozialisten, Herrn Ziegler, zu zeigen, genannt Schamhaar Ziegler, weil es bei ihm ganz realistisch sein musste, bis hin eben daher Schamhaar Ziegler zum Schamhaar. Das ist völlig inakzeptabel. Aber die Gebrochenheit von großen Künstlern oder großen Denkern, noch einmal, Luther, Wagner, Nolde und viele andere, das ist genau das, was notwendig ist, wenn man eben nicht den Einheitsbrei präsentieren will und zeigen will, der Mensch ist nicht perfekt und wir müssen aufpassen. Und der letzte Punkt, viele von unseren Bürgern haben ja in der DDR-Diktatur gelebt und nicht alle waren so heldenhaft wie ein Wolf Biermann. Und niemand macht diesen Menschen einen Vorwurf, dass sie keine Helden wie Wolf Biermann gewesen sind. Aber gerade deshalb muss man doch differenzieren und erkennen, dass der Mensch schwach ist und selbst der schwache Mensch oder gerade der schwache Mensch ist ein großer Künstler oder ein großer Sprachkünstler, was auch immer.
Nun findet diese Diskussion statt in einem Umfeld, in dem zum Beispiel der AfD-Politiker Björn Höcke eine erinnerungspolitische Wende fordert, bewusst zweideutig vom Holocaust-Mahnmal als einem Denkmal der Schande spricht. Welche wesentlichen Kriterien einer Geschichts- und Erinnerungspolitik müssen erfüllt sein?
Also ich lasse mir die inhaltliche Tagesordnung nicht von Herrn Höcke oder wem auch immer diktieren, sondern von ernstzunehmenden Denkern. Und das ist nun Herr Höcke mit Sicherheit nicht, unabhängig davon, welcher Partei er angehört.
Gut, aber die könnten ja auf die Idee kommen, ganz andere Leute auch zu rehabilitieren unter dem Deckmäntelchen der Freiheit der Kunst. Und
ja, das kann er machen, aber Staatskunst ist etwas anderes. Genauer gesagt, die Kunst, die der jeweilige Staat ausgeführt unter der Verantwortung der Repräsentanten, der gewählten, der demokratisch gewählten Repräsentanten. Da kann es einen Kodex geben, aber auch da, bitteschön, keinen intellektuellen Einheitsbrei, sondern den Menschen und auch die Nation in der Gebrochenheit zu zeigen. Und das, finde ich, ist eine Herausforderung, die aber der vielschichtigen, offenen, pluralen Gesellschaft entspräche. Also kurzum, man kann jedem Bild gegenüber kritische Bemerkungen machen. Das kann man in einer Ausstellung, indem man eine Kurzinformation bringt. All das ist möglich. Aber bitteschön, keine Einheitsmeinung. Und noch einmal die Gebrochenheit. Und die Gebrochenheiten sind ja die Herausforderung im Nachdenken, im wahrsten Sinne des Wortes, nach-Denken und als Anregung oder, wenn Sie wollen, als Mahnung für uns, dass es eben zu, ich sag mal zurückhaltend, Schwächen kommen kann, die dem Opportunismus geschuldet sind. Und ich erinnere an unseren früheren Teil des Gespräches, Schieder, Lenz, Günter Grass, ein bedeutender Schriftsteller, Nobelpreisträger, aber gleichzeitig freiwillig bei der SS gewesen. Siegfried Lenz, ein wichtiger Schriftsteller der Bundesrepublik Deutschland, galt als moralische Instanz, war aber auch Nationalsozialist und hat ganz entscheidend zur Demokratie der Bundesrepublik Deutschland beigetragen. Das ist doch die Auseinandersetzung mit dem Stoff, der Geschichte ist und der die Menschen sind.
Der Historiker Professor Michael Wolfsohn, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen.